Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Es wird ein Wein sein und mir werden nimmer sein, hat schon der gute Hans Moser gesungen mit dem Paul Hörbiger mit einer schönen Portion Galgenhumor. Die meisten Menschen verbinden mit dem Abschied vom Leben aber düstere Gedanken. Anders Universitätsprofessorin Doktorin Eva-Katharina Masel, die als Leiterin der klinischen Abteilung für Palliativmedizin am Wiener AKH viele schwerkranke Menschen begleitet und dennoch der letzten Phase des Lebens viel Schönes, ja sogar Heiteres abgewinnen kann. Mein Name ist Martina Rupp und ich konnte mit Eva Masel im Rahmen einer Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze Anfang September über das Thema sprechen, das wir Ihnen auch als Sonderfolge von Hörenswert nahebringen wollen, die wir vor Publikum aufgenommen haben. Frau Professor Eva-Katharina Masel, was bedeutet denn Palliativmedizin? Was versteht man darunter?
Ja, zuerst vielen Dank für die einleitenden Worte. Danke, dass Sie alle da sind. Danke auch für dieses schöne Ambiente. Wir waren kurz auf der Dachterrasse. Ich weiß, Sie wollen alle auch dorthin, aber wir beide auch. Das ist die gute Nachricht. Und ich freue mich einfach, dass an so einem schönen Sommertag sozusagen oder Spätsommertag wir uns diesem Thema annehmen können. Was ist Palliativmedizin? Ich muss versuchen, das nicht ausufern zu lassen. Es ist mehr als Medizin. Es ist eine ganzheitliche Betreuung von Menschen. Es leitet sich vom Pallium ab, dem Mantel, der die Menschen umhüllen soll. Und zwar nicht im Sinne von, ich sag dir, was zu tun ist, sondern in einer sehr offenen Art und Weise, wo man sich nicht nur den Körper eines Menschen und die Erkrankung anschaut, sondern auch die Psyche, die Spiritualität, das ist, nicht alle Menschen sind religiös, aber die meisten Menschen haben existenzielle Sachen, Lebensphilosophien, die dann sehr stark zu tragen kommen, wenn es ans Ende des Lebens geht. Und auch die Psyche spielt eine große Rolle. Und Palliative Care, und das ist mir ganz wichtig, mehr als Medizin, deswegen Care heißt, wir kümmern uns und wir kümmern uns in einem Team. Das heißt, es ist kein, ich sage immer, wenn man ein starkes Ego hat, ist man nicht so richtig im Palliativbereich, weil es wirklich wichtig ist, dass man miteinander zusammenarbeitet und die Perspektive der Menschen in den Mittelpunkt stellt, die man betreut.
Sie treten als Team hinter die Menschen zurück und schauen ihre Bedürfnisse an. Wer kommt denn für eine Palliativversorgung in Frage?
Also es ist so, dass prinzipiell palliativ einfach heißt nicht heilbar. Palliativ ist relativ, weil wir verbinden alle was anderes damit. Aber wenn du auf der Straße fragen wirst, was heißt palliativ, sagen die meisten ja Sterbestation, Palliativstation, Sterbestation, Endstation, letzte Station. Wir würden uns wünschen, früher mit den Menschen in Begegnung zu treten. Man kann sagen, ab dem Zeitpunkt einer unheilbaren Erkrankung, und es sind nicht nur Krebserkrankungen, es sind sehr häufig Krebserkrankungen, weil es historisch einfach aus der Onkologie kommt, aber es können andere Erkrankungen sein, chronische Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen. Alter per se ist keine Krankheit, aber Alter bringt viele Symptome mit sich. Und man kann sagen, alle sind richtig, wo viele Sorgen bei der Türe herein wollen. Das heißt aber nicht nur körperliche Probleme, sondern das kann auch heißen, ich kann mich mit dem Sterben nicht auseinandersetzen. Ich tue mir unglaublich schwer, darüber zu reden. Ich schaffe es einfach nicht. Und wir haben auch bei uns an der Palliativabteilung, wir haben 12 Betten, Leute, die bis zum letzten Tag da liegen, pipi fein, und sagen, ich werde gesund. Und da gehen wir nicht durch und sagen, sie werden aber sterben und wir müssen jetzt drüber reden, sondern wir nehmen diese Art von Verdrängung dann auch an als ein Teil dieses Menschen.
Viele glauben ja, ab einem gewissen Punkt muss man die Wahrheit vertragen. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar und wirklich sagen, was Sache ist. Sie haben gesagt, na, ist überhaupt nicht so. Manche Menschen brauchen die Verdrängung und haben auch ein Recht auf die Verdrängung. Sind da die Angehörigen damit immer ganz einverstanden?
Ja, das ist der nächste Punkt. Super, dass Sie das sagen. Also es geht nicht nur um die Menschen selbst, sondern um die An- und Zugehörigen, die dazugehören. Und Sie alle sind wahrscheinlich Angehörige schon mal gewesen oder werden es noch sein. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht den Menschen, um den es wirklich geht, aus dem Blick verliert. Ich kann mich an eine Visite erinnern, wo eine Patientin mal gesagt hat, hallo, ich bin auch noch da, weil da waren die Angehörigen so dominant, ja, dass wir immer nur mit denen geredet haben. Und die meisten Menschen artikulieren das nicht. Das heißt, es ist schon oft eine Herausforderung, das muss man ganz ehrlich sagen, weil der Bruder, wenn ich jetzt sage, da liegt eine Frau und die hat 3 Kinder und dann sagt der Sohn, die Mama will so lange wie möglich leben und die Tochter sagt, die Mama will so schnell wie möglich sterben und dann gibt es ein drittes Kind, das sagt, beide lügen. Und dann versuchen wir, die Menschen an einen Tisch zu bringen, um diese stille Post, das kennt man aus der Medizin, oder? Sie kommen zum MRT. Und dann muss man an irgendeinen Schalter gehen und dann heißt, wo ist Ihre Zuweisung? Und dann sind so 5 Schritte, die die Leute extrem frustrieren und wir versuchen dann manchmal, wenn wir spüren, es wird so komplex und es ist schon so aufgeladen von so viel Meinung, wirklich die Menschen an den Tisch zu bringen und Best-Case, Worst-Case-Szenarien zu überlegen. Ist ein Anglizismus, das geht den Wienern oft auf die Nerven, insbesondere den älteren Leuten, wenn man damit zu englischen Wörtern kommt. End-of-Life-Gespräch ist schon mal in der Zeitung gestanden, dass jemand, glaube ich, geklagt hat, weil im Arztbrief drin gestanden ist, es wurde ein End-of-Life-Gespräch geführt, das ist nicht gut angekommen. Aber man muss einfach versuchen, an die Menschen heranzukommen und diesen Widerstand rauszunehmen. Diesen Widerstand, dass man sagt, das sind schwierige Angehörige, weil meistens sind sie in einer schwierigen Situation.
Wurden Sie schon ersucht, die Angehörigen freundlich hinaus zu begleiten?
Es gibt schon Menschen, die sagen, wissen Sie, das ist mir alles zu viel, weil wir nicht unfreundlich sein. Und dann versuchen wir halt charmant im Team denjenigen, der gut mit der Familie kann, hinzuschicken, weil sie kennen das alle. Also innerhalb von, glaube ich, 0,3 Sekunden entsteht Sympathie oder auch nicht. Das können wir gar nicht steuern. Wir sehen jemanden und denken uns, es gibt irgendwie ein Watschengesicht sozusagen, unter Anführungszeichen, haben wir alle. Wir können gar nichts dafür. Ja, es ist so.
Ich weiß gar nicht, was Sie meinen.
Ja, manchmal erinnert es an irgendwelche Leute aus der Vergangenheit, aber es gibt immer jemanden, der mit jemandem eine Beziehung aufbaut. Immer. Und dann, warum soll man sich dann die Mühe machen, dass man sagt, ich muss auch unbedingt mit der Person jetzt ganz gut klarkommen? Dann hat man halt den Vorteil in einem Team, dass unterschiedlichste Berufsgruppen da sind und meistens findet irgendwer eine Beziehung. Und das entlastet dann auch die An- und Zugehörigen, wenn nicht einer sagt, ich habe heute 5 Minuten für Sie und nächste Woche wieder 5 Minuten. Das ist halt auch ein Problem, dass zu wenig Zeit da ist in der Medizin.
Sie haben vorhin gesagt, wir kommen eigentlich zu spät auf die Palliativstation, weil wir es nicht wahrhaben wollen, dass es uns wirklich so schlecht geht. Gibt es Angehörige, die sagen, da muss man was machen können, da muss man kämpfen und es wird zu wenig gemacht und probieren Sie noch das und jenes. Und der Mensch, der eigentlich betroffen ist, will das gar nicht und traut sich aber nichts zu sagen?
Das ist ganz oft so, das ist sogar aus wissenschaftlichen Studien erwiesen, weil wir ungern miteinander darüber reden. Wir sagen auch ungern, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen. Es haben zum Beispiel nur 4% in Österreich eine Patientenverfügung. Und sehr, sehr häufig geht es darum, dass wir in der Palliativmedizin auch aufklären, dass wir nicht die mit dem schwarzen Kittel sind, die kommen und sagen, das nehmen wir ihnen alles weg. Das Thromboast, das sie seit 20 Jahren nehmen, gleich einmal weg, ja, hat ihnen der Internist aufgeschrieben. Cholesterinsenker, gleich einmal weg und jetzt kommt Morphium und wissen Sie, Morphium ist ursuper und dann kommt noch ein Schlafmittel und dann kommt noch was gegen so Nervenschmerzen, das gleichzeitig angstlösend ist. Da kriegen die Leute das Fürchten oft, wenn man das am ersten Tag sagt, ich nehme Ihnen alles Prophylaktische weg und ich komme jetzt mit der Palliativkeule. Und die Angehörigen sagen dann auch oft, wenn sie sehen, da hat jemand ein Morphiumpflaster, was eine gute Therapie ist, wenn es eine Indikation dafür gibt, die wollen dich vergiften, setz das wieder ab. Und da haben wir schon Leute gehabt, die dann im Entzug wieder zu uns gekommen sind. Also es bedarf, glaube ich, einer Augenhöhe. Und wir müssen auch unsere Briefe so schreiben, dass die Leute es lesen können. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen weiß, was Obstipation ist. Ja? Also wenn dann im Brief steht, bei Obstipation. Ja, gut, mittlerweile kann man alles googeln.
Das kommt oft nach einem Worst-Case-Szenario vor.
Das habe ich noch nie gehört. Ja. Aber es ist sehr passend.
Was ist die Verstopfung?
Ja. Genau,
das heißt Verstopfung.
Und Dyspnoe heißt Atemnot und das, oder Dyspnoe hat mein ehemaliger Chef immer gesagt, wenn man Grieche ist, dann muss man das altgriechisch, dann muss man das korrekt pronouncen. Also ich glaube, wir brauchen wieder mehr Pragmatik in der Medizin, mehr Augenhöhe, mehr Nähe und wir müssen die Leute selber dazu bringen, dass sie ihre Wünsche äußern. Und wir sollten uns nicht so stilisieren in der Palliativmedizin eben, dass wir alles wegnehmen, sondern dass wir das Therapieziel auch mal ändern können. In Richtung Symptomlinderung, in Richtung, was ist ihnen wichtig? Wollen sie die letzten 3 Monate an der Chemo verbringen. Oder, also ich würde es jetzt gar nicht wertend sagen, weil manche Menschen sagen, ja, ich will sozusagen kämpfen und übernehmen diese Sprache. Aber viele sagen, wenn es 3 Monate sind, dann möchte ich lieber nochmal ans Meer oder an den See fahren. Und wir sind uns nicht bewusst, dass wir endlich sind. Das muss man auch sagen. Und deswegen sage ich immer, wir haben die besten Daten in der Palliativmedizin. Die menschliche Mortalität liegt bei 100%. Also, weil oft gesagt wird, wo sind eure Studien? Und ich sage, das sage ich euch, die Studie. Wir kommen da nicht lebend raus und wir sollten uns so in einem Ambiente wie heute mal vielleicht auch ein bisschen überlegen, was uns wichtig ist.
Also diese Bescheidenheit, die vielleicht daher kommt, dass man sagt, ja, was soll es denn jetzt noch? Ne? Ich habe eh nichts mehr zu erwarten. Wird von Ihnen oft aufgebrochen mit ganz überraschenden Aktionen oder mit, meine Tante hat ihr ganzes Leben ist sie beschimpft worden vom Gatten, der auch schon verstorben ist und von den Söhnen. Du sollst nicht rauchen. Ja? Immer wenn ich sie besuchen komme, fahre ich raus mit dem Wagerl mit ihr ins Rauchereck auf die Terrasse und sie harzt wie eine Wahnsinnige und sagt, das tut mir gut, das macht mir Spaß, ja, und passt. Haben Sie andere Geschichten und Beispiele von überraschenden Interventionen, wo Menschen dann plötzlich draufgekommen sind, da geht ja noch ganz viel?
Das darf ich jetzt fast nicht laut sagen, schon gar nicht, wo es aufgezeichnet wird, aber ich tue es trotzdem, das AKH ist ein rauchfreies Spital. Und Menschen, die, Sie kennen das AKH, ist ein Bunker oder relativ groß. Und wenn man da mal drinnen ist, unsere Station ist im 17. Stockwerk, darf man die Fenster gar nicht öffnen. Das ist schon einmal schlimm, wenn jemand Atemnot hat. Maximal darf man sie kippen und das darf man eigentlich auch nicht. Aber wir haben unsere Wege und Mittel. Und vor kurzem hatten wir auch eine Patientin, die unbedingt noch eine Zigarette rauchen wollte. Die war wirklich schon sehr am Ende des Lebens und unser Physiotherapeut hat sie ans Fenster gefahren mit dem Bett und hat den Rauch rausgeföhnt mit einem Föhn. Also es war wirklich unglaublich und sowas spricht sich dann natürlich herum. Wir haben jetzt auch einen Therapiehund, die Henriette, und wenn die Henriette kommt, dann ist kein Gespräch mehr notwendig, weil dann ist da dieser Hund und der Hund geht ins Zimmer und das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wir haben einen Patienten bei uns liegen, der leidet an, oder er lebt mit, es ist besser, man sagt, er lebt mit, als er leidet an, er lebt mit amyotropher Lateralsklerose, das ist eine Erkrankung des Nervensystems, wo langsam sozusagen die Muskelfunktion auslässt und der ist aus dem Krieg in der Ukraine geflüchtet, der hat an der Front seine Beine nicht mehr gespürt und ist dann gemeinsam mit seiner Mutter über die Grenze geflüchtet. Der Bruder ist verhaftet worden, mehr oder weniger als Deserteur. Der Vater ist offenbar im Krieg umgekommen. Also das ist schon, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so salopp sage, aber der Teufel scheißt auf einen großen Haufen, sagt man manchmal. Ja, also wirklich ein ganz tragisches Schicksal. Und hat es dann über die Notaufnahme ins AKH geschafft. Und die Henriette ist zu diesem Menschen, wir haben ihn dann aufgenommen bei uns, ins Zimmer gegangen und er kann nur das Endglied seines Mittelfingers bewegen und noch ganz geringe Kopfbewegungen machen. Sonst kann der nichts mehr bewegen. Und die Henriette hat genau diesen Teil des Fingers dann abgeschleckt. Das ist einfach so, das sind so schöne Momente und Sie würden jetzt wahrscheinlich denken, und ich habe es mir auch gedacht, wenn du in so einer Situation bist, du bist in einem Land, in dem Krieg herrscht, bist aus diesem Land geflohen, du bist jetzt in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst, wo du 35 Jahre alt bist, schwer krank und auf 2 Quadratmetern mit deiner Mutter bist, die ihn rund um die Uhr betreut, würde man sich denken, will dieser Mensch denn überhaupt weiterleben, weil der kann nichts mehr bewegen. Und wir haben das mit ihm besprochen, mit einem Dolmetsch, mit sehr viel Sorgfalt und ihm auch gesagt, wir können ihm eine PEG-Sonde geben. Das ist eine Sonde in den Magen, wo wir ihn ernähren können. Ist beatmet über ein Tracheostoma. Wir könnten auch uns zurückziehen mit diesen lebensverlängernden Maßnahmen, falls er sagt, mein Schicksal ist so schrecklich. Ich kann nicht mehr, ich will so schnell wie möglich sterben. Und das ist das, was ich Ihnen wirklich mitgeben möchte, was ich gelernt habe in all den Jahren. Die Wertung von außen ist oft falsch. Also der Mensch hat gesagt, er möchte leben und er kriegt jetzt seine Therapie. Das ist eine experimentelle Therapie, wo ihm was ins Rückmark reingespritzt wird, von der er vielleicht profitiert, vielleicht auch nicht. Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, es zu machen. Aber wir machen es gern. Und seine Mutter, wir haben uns gedacht, will sie vielleicht einfach einmal essen gehen, will sie einmal ins Kino gehen. Weil diese Frau lebt an der Seite dieses Menschen und das ist eigentlich jetzt seit vielen Wochen. Und das Einzige, was sie sich jetzt gewünscht hat, ist Haare färben. Und heute hat eine Mitarbeiterin aus unserem Team ihr die Haare gefärbt. Also das sind dann die großen Dinge werden klein und die kleinen Dinge werden groß. Und es ist nur ein Beispiel. Und wenn du bei uns Visite gehst, du hast alle Jahreszeiten. Manche beschimpfen dich, aber das sind wirklich wenige, weil sie einfach frustriert sind. Das ist auch okay. Aber die allermeisten hängen extrem an ihrem Leben und sind eigentlich extrem dankbar, weil man immer gefragt wird, warum machst du das? Was stimmt mit dir nicht? Hast du eine komische Kindheit gehabt? Naja, es ist so. Es kommt so viel zurück und es ist eine echte Arbeit. Es geht nicht darum, ich bin Professor XY und ich bin so wichtig, sondern es geht um unsere gemeinsame Endlichkeit, die uns alle verbindet. Und es ist wirklich eine schöne Arbeit, möchte ich gar nicht sagen. Es ist mehr als Arbeit, eine sehr schöne Tätigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass das bekannter ist in der Gesellschaft, wie viel man von diesen Menschen auch lernen kann. Die sind nämlich wirklich große Lehrmeister, diese Menschen.
Ich spüre einen Applaus aufbranden und ich möchte Sie. Liebe Frau Professor, ich habe hier ein paar Zahlen dazu gefunden, durchaus überraschend und bitte Sie kurz um die Hintergründe. Pro Jahr sterben fast 90.000 Menschen, bis zu 20% davon brauchen oder besser gesagt bräuchten eine spezialisierte palliativmedizinische Betreuung.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe bei der Mathematura 24 Punkte gehabt. Also das
von wie viel?
Ja, ich glaube, das ist gerade einmal der Vierer gewesen. Ich bin kein Zahlenmensch, aber die Zahlen sind wichtig, weil nur mit den Zahlen kriegst du auch was weiter. Und wir sind hier ja auch in einer Bank, da ist das ja besonders wichtig, würde ich sagen. Weil wenn du die Zahlen nicht nennst, sondern immer nur Geschichten erzählst, obwohl Geschichten wichtig sind, reicht es auch nicht. 80.000 bis 90.000 Menschen sterben. Jetzt sagen wir, 18.000 Menschen brauchen eine spezialisierte Betreuung. Das heißt nicht, dass die alle ein Palliativbett brauchen, aber die brauchen jemanden, der sich auskennt. Und in Österreich gibt es eine abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung. Das heißt, was mir auch ein Anliegen ist, ist, dass die Hausärztinnen, Fachärzte, dass die schon Ansprechpersonen sind. Dann gibt es mobile Palliativteams, die nach Hause kommen. Es gibt Tageshospize, wo Menschen hingehen können. Jetzt hat gerade ein wunderschönes am Aumannplatz eröffnet. Es gibt tertiäre Versorgung in Krankenhäusern, aber das ist für die hochkomplexen Situationen, so wie ich Ihnen vorher diesen jungen Mann geschildert habe. Wir haben aber mit Stand 2022 um die 460 Betten in ganz Österreich gehabt. Und auch wenn nicht jeder ein Bett braucht, wenn 18.000 Leute das brauchen und es dann so lange dauert, bis man es kriegt, und das muss ich auch selbstkritisch sagen, weil wenn ich sage, sie sollen alle kommen mit einer fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung und sie würden jetzt wirklich alle kommen, sagen, ich nehme die jetzt beim Wort und jetzt rufe ich mal dort an und schaue, wann ich einen Termin kriege, sie kennen diese Ghost Calls, dann schaut es auch nicht so gut aus, weil es zu wenig Expertise in diesem Bereich gibt. Und dafür treten ja die Politik nicht zuletzt und auch die Österreichische Palliativgesellschaft, auch die Krebshilfe, auch der Dachverband Hospiz seit langem ein, dass eine breite Versorgung stattfindet. Ja, flächendeckend möchte ich nicht sagen, weil das wahrscheinlich sehr utopisch ist, aber zumindest, dass es in den Köpfen der Menschen früher da ist. Und da gibt es noch viel zu tun.
In ganz Österreich gibt es nur 3 spezialisierte Kinderpalliativstationen.
Es gibt in Österreich gar keine dezidierte Kinderpalliativstation. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich in München war, in Großhadern, da gab es eine. In Österreich ist es so, also hohen Respekt vom Kinderpalliativteam, das ist das Kinderhospiz Momo, das hier in Wien sehr aktiv ist, die auch wunderschöne Räumlichkeiten hat, wo es eine Badewanne gibt. Und da kommen teilweise die Jugendlichen hin, um dort zu baden. Und ich habe schon gefragt, kann ich auch mal kommen, weil diese Badewanne macht so Lichtspiele und so. Das ist richtig toll. Und es gibt mittlerweile, es gibt ungefähr 5.000 Kinder, die von lebenslimitierenden Erkrankungen betroffen sind in ganz Österreich, in allen Bundesländern mobile Palliativteams und Hospizteams. Aber Palliativbetten für Kinder gibt es nur ganz vereinzelt. Und dieses eine Bettchen da und dort, davon halte ich relativ wenig, weil das meistens nicht funktioniert. Auch vom Personalschlüssel her nicht. Weil sie können nicht über die Schwelle gehen und sagen, da ist jetzt ein Palliativbett, jetzt bin ich Palliativkrankenschwester, jetzt bin ich Palliativärztin. Ich glaube schon, dass das, was draufsteht, auch drin sein muss und dass es sehr, sehr wichtig und gut ist, dass es dort definitive Institutionen gibt, die Menschen betreuen. Und da gibt es auch für die Kinder einen hohen Bedarf. Und das ist größtenteils spendenfinanziert bisher gewesen.
Warum ist die Palliativversorgung so wichtig? Sie verbessert nachweislich die Lebensdauer im Schnitt um 2 bis 3 wichtige Monate.
Ja, das war eine Studie aus dem Jahr 2010. Da werden wir immer ein bisschen kritisiert. Warum tut sie den alten Hut da außer zaubern aus 2010? Habt ihr nichts Neues? Wir haben viel Neues. Nur diese Studie war im New England Journal of Medicine. Das ist so der Olymp der Medizin. Wenn sie dort was veröffentlicht haben, dann ist es ein echter Jackpot. Und da hat Jennifer Temmel, das ist eine Onkologin, untersucht bei Lungenkrebs im Stadium 4, ab der Diagnose der unheilbaren Erkrankung bei Lungenkrebs Stadium 4, 2010 gab es noch weniger Behandlungsmöglichkeiten, aber war auch damals unheilbar und ist auch heute unheilbar. Und sie hat eine Intervention gemacht, nur alle 3 Wochen ein Kontakt mit einem Palliativteam, wo man gefragt hat, wie geht's? Brauchen Sie was? Haben Sie belastende Symptome? Braucht Ihre Familie, Ihre Freunde, die Angehörigen, die Zugehörigen, die dazugehören, brauchen die etwas? Und wenn die Leute zum Beispiel die Therapie recht schlecht vertragen haben, dass man auch gesagt hat, denken Sie darüber nach, die Therapie einmal zu pausieren. Das war nicht so viel Aufwand. Und diese Intervention hat dazu geführt, dass diese Leute 3 Monate länger gelebt haben. Das war dann eine schöne Kaplan-Meier-Kurve, ist aber deswegen kritisiert worden, weil der primäre Endpunkt dieser Studie war die Lebensqualität. Die wurde auch verbessert, weniger psychiatrische Symptomlast, weniger Angst, weniger Depression. Aber es ging gar nicht so sehr ums Überleben. Und ich glaube, es geht in der Palliativmedizin nicht so sehr um das Überleben, sondern wie wird die letzte Zeit verbracht. Und ist es eine Zeit, wenn ich Sie fragen würde, wo wollen Sie sterben, dann sagen die meisten, wenn, dann zu Haus. Also das wirklich passiert, glaube ich nicht. Und 70% in Wien mit einer onkologischen Erkrankung sterben immer noch im Krankenhaus. Und es liegt daran, dass wir dann nicht hinterherkommen, dass teilweise die Hospizbetten, Palliativbetten zu knapp sind. Wenn ich einen Hospizplatz möchte, geht es über den Fonds Soziales Wien. Und ich erlebe das auch bei uns auf der Station, wenn wir sagen, jetzt wäre ein Mensch eigentlich im Hospiz gut aufgehoben, weil die Hightech komplexe Medizin am AKH ist jetzt nicht mehr notwendig, dass die Plätze oft nicht rechtzeitig da sind und die Menschen dann doch im Krankenhaus sterben, obwohl sie sich's anders gewünscht hätten.
Sie haben die mobilen Palliativteams schon erwähnt. Wie wichtig sind die und wann kommen die zum Einsatz?
Die sind sehr, sehr wichtig. Oft ist es so, dass die auch im Krankenhaus die Menschen, wenn jemand im Krankenhaus liegt, schon besuchen oder auch zu Hause. Da gibt es auch eine Bürgerberatung, wo man anrufen kann und sagen, die Situation ist die und die. Wie schätzen Sie das ein? Und die mobilen Palliativteams haben eine 24-Stunden-Rufbereitschaft größtenteils, was eine große Sicherheit bietet. Trotzdem sind die nicht rund um die Uhr da. Das ist keine 24-Stunden-Pflege. Also das ist wichtig, weil viele Menschen glauben dann, das mobile Palliativteam betreut mich jetzt Tag und Nacht, sondern die sind die kommen zum Beispiel einmal die Woche und fragen, was können wir verbessern, wie schaut es aus. Bei Bedarf kommen sie auch öfter, aber es ersetzt sozusagen nicht die Betreuung rund um die Uhr, wenn die erforderlich ist.
Wird die palliative Versorgung schon in der primären medizinischen Betreuung, also zum Beispiel bei der Krebsbehandlung, mitgedacht? Wie weit ist die Medizin da?
Ja, die Medizin, das sind immer so große Wörter, das AKH. Ich frage mich immer, wer ist das AKH? Ja, wenn ich da reingehe, wer ist das eigentlich? Ja, es hängt von einzelnen Menschen ab. Und es gibt paläophile und es gibt paläophobe Menschen. Das ist so. Manche sagen, bei denen nicht, weil dann kommt der Morphium perfuso in der rechten Hand und in der linken Hand kommt der Dormicum perfuso. Das ist so ein Beruhigungsmittel. Das sind natürlich Vorurteile und Klischees. Weil je später jemand kommt, was soll ich dann noch großartig machen? Da ist es halt oft dann wirklich tatsächlich der Perfuser, der notwendig ist, wenn jemand starke Schmerzen hat. Also ich glaube, es hängt von einzelnen Menschen und Institutionen ab, miteinander zu kooperieren, Initiativen zu starten. Wir bemühen uns sehr, das den Studierenden schon wirklich nahezubringen. Und das war auch mein Grund, wieso ich mich damals an der Abteilung beworben habe. Ich war auf einer Orthopädie und da habe ich die Haxen gehalten und hatte diese Brille auf und das Blut hat gespritzt. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht meins? Und war talentiert, war ich auch nicht. Obwohl es eh eigentlich cool ist, es mechanisch gesehen. Und dann dachte ich, was hat mich im Studium so wirklich bewegt? Und es waren 45 Minuten Vorlesungen von meinem ehemaligen Chef, vom Herrn Professor Watzke. Und diese 45 Minuten haben wirklich mein ganzes Leben, also es klingt jetzt blöd und pathetisch, aber wirklich verändert. Und ich war damals Turnusärztin, dann habe ich mich im AKH beworben, dann war der erste Kontakt mit dem AKH so, mit einer Sekretärin, die gesagt hat, haben Sie schon gekündigt? Und ich so, ja, warum? Es gibt jemanden, der ist viel besser als Sie. Er hat schon Publikationen und Sie müssen die Kündigung wieder zurückziehen. Und ich war so verzweifelt und bin dann zu dieser Chefin dorthin und die hat gesagt, nein, ich nehme Sie nur zurück, weil sie sonst nicht mehr beworben hat. Aber so geht das nicht mit dem AKH. Und wenn das Ihr Schicksal ist, wird schon werden, aber das ist ja unredlich. Und dann habe ich wieder die Haxen gehalten. Und nach 3 Monaten hat mich dann mein ehemaliger Chef angerufen und gesagt, jetzt gibt's wirklich eine Stelle. Also es hat irgendwie sollen sein und deswegen ist mir die Lehre auch so wichtig für die Studierenden, weil ich glaube, du musst dieses Saatkorn relativ früh setzen, weil manche sagen, palliativ, das mache ich schon seit 30 Jahren, da brauche ich keine Abteilung dafür. Die glauben, sie machen palliativ, aber palliativ ist nicht nur Morphine verschreiben, sondern viel, viel mehr als das.
Wir nehmen diesen Podcast heute, 4. September, auf. Mein sehr geschätzter Kollege, Journalist, Lehrer und Schuldirektor Niki Glattauer hat sich heute schwer krank für einen assistierten Tod in Würde entschieden und wollte durch breite mediale Berichterstattung zur Enttabuisierung beitragen. Viele haben in den sozialen Medien entsetzt reagiert. Er hätte kämpfen sollen, er hätte andere Kranke nicht in den Selbstmord treiben sollen, es sei unverantwortlich, Werbung zu machen. Ihm ist es aber um seine Selbstbestimmung gegangen. Wie sehen Sie das?
Ja, zuerst möchte ich dazu sagen, wir leben natürlich in einer sehr schnelllebigen Welt, was Social Media betrifft. Und ich habe heute auch nicht gut geschlafen, weil wir sehr damit konfrontiert sind. Und es wird ja gerepostet und per WhatsApp kriegst dann hunderte SMS-Nachrichten. Zuerst einmal, schade, dass er tot ist, ein toller Mensch. Und ich finde, da gebührt auch Respekt seinem Umfeld und seinen Angehörigen. Es gibt seit 01.01.2022 das Sterbeverfügungsgesetz, wo der assistierte Suizid in Österreich straffrei ist. Wichtig ist mir hier zu betonen, weil ich mir auch das Video von Niki Glattauer angeschaut habe, dass die Menschen das tödliche Präparat, das ist Phenobarbital, selber einnehmen müssen. Also entweder sie müssen es schlucken, zügig trinken oder wenn es intravenös verabreicht wird, müssen Sie selber beim Venenzugang dieses Rädchen aufdrehen. Sterben in Würde, dazu möchte ich sagen, das ist ein großes Wort und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir schon die Relation auch sehen, wie viele Menschen auch in Zukunft weiterhin gewöhnlich sterben werden und nicht durch assistierten Suizid. Und wenn das alles so würdelos wäre, dann wäre ich schon in der Klapsmühle, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich möchte aber jetzt nicht aus der ärztlichen Perspektive primär sprechen, weil ich glaube, es geht um die Menschen selber. Und wenn wir die Menschen anhören, sehen wir auch bei unseren Abteilungen sehr oft, dass Sterbewünsche da sind. Und die Leute sagen, haben Sie nicht was, ich will nicht mehr, schon vor dem Sterbeverfügungsgesetz. Und relativ schnell, wenn man dann ins Gespräch geht, was eigentlich die Befürchtungen sind und den Leuten auch irgendwie die Sicherheit gibt, dass man sie nicht im Stich lässt, weichen sie wieder von diesen Sterbewünschen ab. Ich möchte damit nicht sagen, dass Palliative Care ein Patentrezept für alle ist, aber ich glaube, wir müssen auch sehr vorsichtig sein, wenn wir das so raushauen in die Welt, das wäre das jetzt die einzige Möglichkeit, einen würdigen Abgang zu machen. Das halte ich auch für heikel, aber ich respektiere den Menschen Niki Glattauer. Ich habe seine Kolumnen immer gerne gelesen und ich glaube, man muss sanft bleiben in der Medizin. Und ich bin auch mit sehr viel Aggression konfrontiert. Ihr seid die Katholischen, die alle zum Leben zwingen wollen und ihr seid alle so gläubig. Und bei uns gibt es viele, die sind überhaupt nicht gläubig. Ja? Die sind agnostisch oder atheistisch oder sonst wie. Alles ist okay. Es ist ein buntes Potpourri an Menschen und an Werten. Und ich glaube, der assistierte Suizid kriegt halt einfach viel Aufmerksamkeit schon in den Medien, weil es ein bisschen spannender ist als die knorrigen Hände zu Allerheiligen und die Sonnenblumen und der Steg ins Jenseits. Ja, es tut mir wirklich leid, aber die Symbolik, aus der wir da kommen, schreckt viele Menschen auch ein bisschen ab. Und ich glaube, wenn man jemandem einfach offen begegnet und sagt, auch wenn du dich für den assistierten Suizid entscheidest, wir bleiben an deiner Seite, das ist unser Angebot, dann ist das in Ordnung. Aber wir haben wirklich ein gutes Angebot im Hospiz- und Palliativwesen. Und die meisten Menschen wollen leben. Ihr erlebt es wirklich. Die Schwerkranken, dieser Mann, ja, viele andere auch. Und dann gibt's ja so lustige, wenn man dann so Fragen stellt, diese blöden Fragen, Sie kennen das aus dem Krankenhaus, Schmerz 0 bis 10, Übelkeit 0 bis 10. Wenn ich Sie das jeden Tag frage, sind Sie am dritten Tag, sagen Sie 5, weil Sie genervt sind, Tendenz zur Mitte. Und eine Patientin habe ich gefragt, wie schlafen Sie? Und die Antwort war wirklich so total genervt, am Rücken. Und dann habe ich gesagt, haben Sie Angst? Ich dachte, vielleicht hat es da psychisch was, wenn sie so genervt ist. Hat sie gesagt, Geld und Angst habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ja. Also es gibt einfach Menschen, die einem da auch mit sehr viel Humor begegnen. Und wie sie das richtig gesagt haben, die wollen nicht, dass du da durchgehst und immer nur sagst, Schmerz 0 bis 10, Übelkeit 0 bis 10, sondern die wollen teilhaben am Leben, die wollen Spaß haben, die wollen lachen. Wir haben 4 Hochzeiten pro Jahr im Übrigen. Also das ist nicht so wenig. Einmal war ich sogar schon Trauzeugin. Also die Menschen werden nicht gezwungen zu leben, sondern sie wollen das oft ganz aus sich selber heraus. Und das darf man nicht unterschätzen, wie hochgradig adaptive Wesen wir sind. Also wir können uns echt anpassen an Situationen, auch wenn wir es jetzt nicht glauben würden.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz schön. Ich nehme mit, vorbereiten. Nur jeder Vierte hat eine
Patientenverfügung. Vorsorgeform, das wäre vielleicht gescheiter,
wenn Sie gerade Patienten sind. Ist natürlich blöd, ist natürlich nicht gut. Mit den Angehörigen rechtzeitig sprechen. Die Würde des Menschen liegt in der Wahl, hat Max Frisch gesagt. Und es ist auch in der Palliativversorgung offenbar noch viel mehr möglich, als man so gemeinhin annimmt. Herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend. Und Ihnen nochmal Dankeschön, dass Sie gerade am heutigen Tag für uns zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank. Viele zusätzliche Informationen zum Thema finden Sie auf den Websites von www.hospiz.at, www.palliativ.at und www.krebshilfe.net. Die Links haben wir Ihnen in die Shownotes gestellt. Bis zur nächsten Episode von Hörenswert. Bis dahin wünsche ich dir viel Gesundheit.